Ja, wie gesagt, wir sind jetzt wieder bei Psalmen und das machen wir so immer wieder, dass wir dann Psalmen in dem Urlaub durchführen. In den Ferien und Urlaub haben wir die Psalmen. Und man meint vielleicht so, dass die Psalmen, Psalmen sind ja leicht zu verstehen oder etwas, wo man nicht so sein. Ja, einfach tröstlich sind die Psalmen und geben Weisungen für unser Leben. Aber ich habe mit diesem Psalm schon Mühe gehabt. Psalm 45 war ich überrascht. Irgendwie hatte ich den dann nicht so in Erinnerung, als ich BWK gemacht hatte, hatte ich ihn durchgelesen, versucht eine Überschrift zu machen und dann weitergegangen, weil man muss ja 150 Psalmen in einem Monat durchzulesen und die Überschrift zu schreiben und zusammenzufassen, ist schon eine Herausforderung. Deswegen ist dem Psalm 45 mir nicht aufgefallen, aber es ist ein Psalm, der eben heute uns nicht unbedingt einen Trost in diesem Sinne spendet, dass er uns herausfordert und er wird uns auf den König hinweisen. Und lass uns mal lesen und schauen, welchen König meint der Psalmist hier? Psalm 45, wollen wir zusammen lesen. Ich lese in der Luther-Übersetzung 84. Lied zur Hochzeit des Königs. Eine Unterweisung der Söhne Korach vorzusingen nach der Weise Lilien, ein Brautlied. Mein Herz dichtet ein feines Lied. Einem König will ich es singen. Meine Zunge ist ein Griffel eines guten Schreibers. Du bist der Schönste unter den Menschenkindern. Voller Huld sind deine Lippen. Wahrlich, Gott hat dich gesegnet für ewig. Gürte dein Schwert an die Seite, du Held, und schmücke dich herrlich. Es möge dir gelingen in deiner Herrlichkeit. Ziehe ein Heer für die Wahrheit und in Sanftmut und Gerechtigkeit, so wird deine rechte Hand Wunder vollbringen. Scharf sind deine Pfeile, dass Völker vor dir fallen, sie dringen ins Herz der Feinde des Königs. Gott, dein Thron bleibt immer und ewig, das Zepter deines Reichs ist ein gerechtes Zepter. Du liebst Gerechtigkeit und hassest gottloses Treiben. Darum hat dich der Herr, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, wie keinen deinesgleichen. Deine Kleider sind lauter Myrrhe, Aloe und Kassia. Aus Elfenbeinpalästen erfreut dich Seitenspiel. In deinem Schmuck gehen Tochter von Königin, die Braut steht dir zu deiner Rechten in Goldschmuck aus Ophir. Höre, Tochter, siehe und neige dein Ohr, vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Dein König verlangt nach deiner Schönheit, denn er ist dein Herr und du sollst ihm huldigen. Die Tochter Tyrus kommt mit Geschenken, die Reichen im Volk suchen deine Gunst. Die Königstochter ist mit Perlen geschmückt, sie ist mit goldenen Gewändern bekleidet. Man führt sie in gestrickten Kleidern zum König. Jungfrauen folgen ihr. Ihre Gespielen führt man zu dir. Man führt sie hin mit Freuden und Jubeln. Sie ziehen ein in des Königs Palast. An deiner Väterstadt werden deine Söhne sein, die wirst du zu Fürsten setzen in aller Welt. Ich will deinen Namen kundmachen von Kind zu Kindeskind. Darum werden dir danken die Völker immer und ewig. Das ist unser Psalm, den wir heute betrachten wollen. Und wie ging es euch bei dem Lesen, wenn wir den Psalm gelesen haben? Hier Habt ihr so einen Eindruck bekommen? Ja, ihr habt den Eindruck bekommen, aber welchen? Bitte? Der König wird hervorgehoben. Ja, ja, es ist ein Psalm und ich dachte, damit wir ihn leichter so auseinanderpflücken oder leichter verstehen, wollen wir den in drei oder vier Teilen so teilen und dann ist es für uns einfacher. Ein Lied zur Hochzeit des Königs, so ist bei mir die Überschrift. Und das erste ist eine Einleitung von ihm. Er schreibt, dass es von Korach ist, von den Söhnen Korach, und dass es vorzudringen ist, im Tempel wahrscheinlich, zur Ehre des Königs, nach der Weise Lilien. Es ist eine liebliche Melodie, habe ich so rausgelesen. Ja, und es gibt viele Weisen, aber das ist eine Weise Lilien, ein Brautlied. Das ist so die Einleitung. Dann sind die Verse 2 bis 10. Ist so, wird der Bräutigam beschrieben, preist des königlichen Bräutigams. Ja, hier wird er so dargestellt, das ist herrlich. Das ist einmal die Verse 2 bis 10. Dann haben wir Einweisungen für die Braut des Königs. Das sind 11 bis 16 die Verse. Und dann die Segnungen bei der Hochzeit. So dieser Psalm in Kürze. Ja. Und wir beginnen mit dem Psalmist, der schreibt, er ist unbekannt. Unbekannt in dem Sinne, dass es einer von den Söhnen Korach ist. Und er hat einen Wunsch in sich. Er hat einen Wunsch und dieser Wunsch will er zum Ausdruck bringen. Und Gott hat ihm in sein Herz etwas hineingelegt. Ja, und er sagt hier, mein Herz dichtet ein feines Lied. Ja. Und es ist wichtig zu verstehen, dass er das mit dem Herzen machen will. Gott hat das ihm gegeben und er will das nun nicht mit dem Kopf so einfach verstehen, sondern mit dem Herzen es weitergeben. Mit dem Herzen will er es schreiben und er sagt, einem König will er es singen. Meine Zunge, die das singen wird, ist wie ein Griffel eines guten Schreibers. Was ist ein Griffel? Das war die erste Frage bei mir. Griffel ist ein Schreiben, ja? Gut, da gibt es ja Google und ich kann jetzt auch zack, zack, reingegoogelt. Ist so ein Werkzeug, damit man hat auf den Tafeln geschrieben. Aus Ton, ja, nicht so wie heute mit Kulis, sondern auf Tafeln, aus Ton gab es damals. Und da hat man dann mit diesen Werkzeugen geschrieben. Und wie eines guten Schreibers. Ja, es ist so, dass er das beschreibt, wie er das von Herzen macht. Ja, man kann ja, ein Schreiber kann das hinkritzeln, ja. Und hier betont er, dass es ein guter Schreiber ist, der das wirklich fein macht. Und so ist er eingestellt. Und diese Einstellung ist wichtig für uns, um diesen Psalm zu betrachten. Ja, das lass uns so behalten, dass es ist wichtig, wie, jetzt gehe ich schon ein bisschen weiter, wie wir Gott anbeten, wie wir für Gott leben. Machen wir es nur so aus Pflicht dahin oder steckt unser Herz da drin? Ist es unser Herzensanliegen, diesen Herrn, der mich errettet hat, der mich zu seinem Kind gemacht hat, wirklich auch das Beste zu geben? Es ist hier so zu verstehen, dass es ihm was kostet. Er setzt sich dran und es ist eine Mühe für ihn. Es ist ein Opfer, das er bringt und dieses Opfer kostet ihm was. Deswegen sagt eine Erklärung, wie ist es bei uns, wenn wir für den Herrn was machen? Sind wir bereit, auch was zu investieren, von uns was sozusagen abzureißen? Oder machen wir das so sparsam? Ja komm, es muss sein. Und das ist für uns ein Vorbild, wie dieser Psalmist es von Herzen und ja, will es gut machen. Und dann merken wir, wenn er die Einstellung hat, offenbart sich der Herr ihm auch. Auf einmal ist dieser König sozusagen vor ihm. Ja, wir merken, das ist ein Lied, dieser Psalmist hat das gedichtet und er will ihn beschreiben. Aber als ob er noch gar nicht weiß, wen er beschreiben soll. Ja? Und hier offenbart sich Gott und Gott stellt ihm vor Augen diesen König. Und er soll diesen König beschreiben. Und was schreibt er? Er stellt sofort fest, du bist der Schönste unter allen Menschenkinder. Eigentlich werden, wenn wir die Sprüche oder auch das Hohelied der Liebe, da wird die Braut so beschrieben, ja? So schön und in dieser Schönheit. Und hier geht es um diesen König und er stellt fest, das ist der Schönste unter den Menschenkindern. Er ist voller Huld, sind deine Lippen. Ja, und was verstehen wir unter Huld? Huld. Wie kann man noch nennen? Huld, das war mir auch so ein bisschen Übersetzung. Ich glaube, andere Übersetzungen übersetzen auch anders. Hat jemand Schlachter? Bitte? Anmut sogar. Gnade, ja? Ja, es ist gemeint Gunst oder Gnade. Wohlergehend, aus ihm geht es um Wohlergehen. Und er ist bereit zur Belohnung oder auch zu Strafen. Aber hier ist gemeint Gnade oder Gunst des Herrschens. Ja, und wir merken, dass dieser König ein Herrscher ist. Und das geht aus seinen Lippen. Ist gerade, ja, wir kommen schon langsam, ist es kein anderer als unser Herr Jesus Christus hier beschrieben wird. Ich wollte das ein bisschen hinausziehen, damit wir da mitdenken, welcher König hier sein könnte. Und viele Ausleger mühen sich da, einen König herauszukristallisieren. Ich habe Jakob heute auch gesagt, ich wollte auch erstmal das nicht unbedingt auf Jesus Christus hindeuten, weil es ein Psalm ist und ich habe nie gehört, dass Psalm 45, nie gehört oder vergessen, dass er auf Jesus Christus gedeutet ist. Aber es ist eindeutig, wir können das nicht leugnen. Dieser König, unser Herr, ist Jesus Christus. Und seine Gnade und seine Gunst zu uns Menschen, das ist es, was ihn als den Schönsten beschreibt. Es ist vielmehr die Schönheit des inwendigen Menschen oder auch dieses Königs ist hier von Entscheidung. Und wir wissen, dass unser Herr Jesus Christus hier auf Erde die Schönheit nicht besaß. Wir lesen in Jesaja 53, es war alles anderes als schön, ja. Und hier ist der König in seiner Pracht und seiner Schönheit beschrieben und er ist voller Gerechtigkeit. Das kommt jetzt noch. Gott hat dich gesegnet für ewig. Merke mir, dieser König ist gesegnet für ewig. Und wenn wir schon ewig lesen, dann waren keine Könige ewig. Ja, wenn wir das auf Salomo beziehen würden oder auf David, was nicht passt, aber auf Salomo könnte es vielleicht passen. So ist Salomo gestorben und seine, ja, ist kein ewiger Bestand. Aber wir wissen, dass Gott versprochen hat auf dem Thron David, das lesen wir in 2. Samuel 67, einen König zu geben, dessen kein Ende haben wird. Der Thron wird nicht so leer sein, oder es wird immer ein Thronfolger sein. Und wir wissen, dass diese Verheißung in Jesus Christus erfüllt ist. Und deswegen schreibt dieser Psalmist auch diesen ewigen König. Und jetzt kommt dann Vers 4, da schreibt auf einmal, gürte dein Schwert an deine Seite, du Held, und schmücke dich herrlich. Ja, wir haben jetzt hier einen König erstmal beschrieben, der voller Gnade ist und Huld. Und auf einmal hat dieser König ein Schwert. Er ist ausgerüstet wie ein Krieger. Wie kommt das? Und so war dieser Psalm mir voller Fragen und ich habe gestaunt und geforscht und gesucht. Und es ist so, dass unser Herr Jesus hier beschrieben wird in der Vollendung. Nachdem er kommen wird und er wird mit dem Schwert die Völker besiegen und er wird herrschen. Und hier später steht auch geschrieben, wie er herrschen wird. Und der Schreiber hat so einen Wunsch, es möge dir gelingen in deiner Herrlichkeit. Ziehe einher für die Wahrheit in Sanftmut und Gerechtigkeit, so wird deine rechte Hand Wunder vollbringen. Scharf sind deine Pfeile, dass Völker vor dir fallen, sie dringen in Herz deiner Feinde, der Feinde des Königs. Ja, hier wird beschrieben, wie der Herr, nachdem er sichtbar kommen wird, die Völker, die gegen ihn sich versammeln werden, wird er besiegen und sie, ja, sozusagen bestrafen. Kommt ihr noch mit? Ist das so verständlich? Sonst, wenn wir Fragen haben, können wir jetzt auch Fragen stellen. Und hier ist eine weitere Stelle, wie Gott es wieder bestätigt. Dein Thron bleibt immer und ewiglich. Das Zepter deines Reichs ist ein gerechtes Zepter. Du liebst Gerechtigkeit und hassest gottloses Treiben. Darum hat dich der Herr, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, wie keinen deinesgleichen. Und hier beschreibt er, dass sein Thron, ja, der er versprochen hat, David versprochen hat, dass er bestehen bleibt. Diesen Thron beschreibt er hier und er sagt, bleibt in Ewigkeit. Und das Zepter deines Reiches ist gerechtes Zepter. Wir wissen, dass Gott mit einem Zepter regieren wird. Und wir müssen auch, wir brauchen hier gar nicht selbst deuten, dass Jesus Christus ist oder nicht. Der Hebräerbrief bestätigt das und wir lesen in Hebräer 1, Vers 8 und 9, wie er es, wie der Schreiber im Hebräer uns sagt, dass es auf Jesus Christus zu deuten ist. Wir lesen aber zum Verständnis von Vers 7, von den Engeln spricht er zwar, Psalm 104, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Freudenflammen. Aber von dem Sohn, Psalm 45, 7, 8, schreibt er, Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter deiner Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reichs. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Lüge, die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, wie kein deinesgleichen. Hier benutzt der Schreiber des Hebräerbriefs genau diesen Psalm und sagt, dass dieser König, in diesem hat sich diese Prophezeiung erfüllt und dass sein Reich, hier war es noch nicht ganz so deutlich, dass Gott hier, dein Gott, dich gesalbt hat. Dass dieser Gott Jesus Christus gemeint. Jesus Christus war Mensch und Gott zugleich. Und hier wird Jesus, der Gott beschrieben als König und der gesalbt wurde mit Freudenöl und dass er regiert in Gerechtigkeit und er hasst Gottlosigkeit. Wir wissen, dass Jesus auch schon auf der Erde dieses gehasst hat. Er liebte Gerechtigkeit, aber das gottloses Treiben hat er gehasst. Und Gott hat ihm mit Freudenöl gesalbt, wie kein desgleichen. Und dieses Freudenöl ist ein Zeichen, dass seine Botschaft eine Freudensbotschaft ist. Gott hat ihm mit diesem beschenkt, dass er ein Wohlgeruch, von ihm ergeht. Und dass er dieses Schöne verkörpert, ihm ist keiner gleich, wie wir gelesen haben. Und hier wird er so dargestellt, dass er dieses auch verkörpert. Weiter werden, wenn wir weitergehen dürfen, wenn ihr Fragen habt, bitteschön, wir können auch etwas diskutieren, wenn es Fragen gibt, wenn jemand nicht einverstanden ist. Aber bitteschön, lass uns gemeinsam diesen Zahn sozusagen durchgehen. Man könnte hier auch stehen bleiben, dass es auch für uns anwendbar ist, wenn wir seine Kinder sind, ja? Wenn wir ihm nachfolgen, wenn er unser König ist, den wir wirklich so lieblich auch beschreiben würden. Und ein Ausleger sagt, wenn du in Anbetung kommst vor ihm, wie ergeht es dir? Siehst du auch diesen König? Oder schaust du mehr auf Menschen, die rund um dich? Oder hast du diesen König vor deinen Blicken? Und heute wollen wir auf Jesus schauen. Und das ist auch unsere Aufgabe, auf Jesus zu schauen und Gerechtigkeit zu lieben. Wenn unser König gerecht ist und gerecht handelt, sollen wir Gerechtigkeit lieben. Das ist fast automatisch oder ist unumgänglich. Es geht nicht anders. Und das gottlose Treiben sollen wir hassen. Alles, was gegen Gott ist, gegen Gottes Heiligkeit, das sollen wir hassen. Ich hatte jetzt gerade noch einen Gedanken und der ist jetzt weg. Ja, lass uns seine Kleider betrachten. Deine Kleider sind lauter Myrrhe, Aloe und Kassia. Und aus Elfenbein geschmückten Palästen erfreut dich dein Seitenspiel. Ja, dieser König wird herrlich gekleidet und diese Myrrhe und Aloe, das sind alles wohlriechende Parfümien oder Salben, die lass mich ein bisschen gucken. Balsam aus Bäumen gewonnen, ja, das ist Myrrhe. Und Aloe wird aus dem wohlriechenden Holz gewonnen. Und Cassia wird aus den Wurzeln gewonnen. Und das ist eine Bekleidung, die dem König dieses gerade Wohlergehen verbreitet, diesen Wohlgeruch. So ist er gekleidet. Und dieses Seitenspiel wird hier noch beschrieben. Ja? Es ist auch ein bisschen Poesie hier, glaube ich. Ja? Es ist so, dass hier dargestellt wird ja, ein Palast. Und aus diesem Palast wird sein Herz erfreut durch diese Musik. Interessant. Und dann in deinem Schmuck gehen, Töchter von Königin, die Braut steht zu deiner Rechten, in Gold geschmückt aus Ophir. Sehen wir hier, kommt die Braut zum Vorschein. Ja, das ist ja ein Lied zur Hochzeit. Hier kommt die Braut zum Vorschein. Und hier steht beschrieben, wie er bekleidet ist und wie die Tochter oder die Braut, die Königin, Tochter und dann die Braut steht zu seiner Rechten und ist geschmückt mit Gold aus Ophir. Das ist ein besonderer Ort, wo ein besonderes Gold gewonnen wurde. Und es ist aber ein Bild, so meinen die Ausleger, ist nicht unbedingt, dass sie mit Gold behängt ist, ja, dass sie kaum gehen kann, sondern mehr die innere Werte. Genauso wie der König mehr die innere Werte beschrieben werden, so ist auch die Braut mit ihren inneren Werten beschrieben. Ja, weil der König Gerechtigkeit liebt, so liebt die Braut auch die Gerechtigkeit. Und Das ist hier so der Bräutigam beschrieben. Und wenn wir jetzt zu der Braut, wie das zweite war ja oder ist, dass wir die Braut beschreiben. Anweisung für die Braut des Königs. Und wenn wir das sorgsam lesen, so merken wir, dass bei der Beschreibung der Braut es trotzdem um den König geht. Interessant. Ja? Habt ihr das gemerkt, dass wir erstmal so durchgelesen haben? Nicht unbedingt, ne? Es fällt erstmal nicht auf, aber es ist so, dass er die Kleidung und die Braut beschreibt, aber der König bleibt auch im Vordergrund. Das ist in diesem Psalm so geschrieben und dieser Psalmist hat sich wirklich Mühe gegeben, diesen König so zu beschreiben. Höre, Tochter, siehe und neige dein Ohr, vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Und das ist eine schwere Stelle für mich, warum die es vergessen soll, aber einerseits ist es auch nicht so schwer, wenn die sich für den Herrn entschieden hat, so muss sie das andere vergessen. Ja, und wenn wir uns bewusst für den Herrn entschieden haben, jetzt parallel zu unserem Leben, ne, dann müssen wir das Alte lassen. Und so ist sie ungefähr hier gemeint. Ja. Und weiter, den König verlangt nach deiner Schönheit. Sehen wir, hier kommt wieder der König. Und der König wünscht sich diese Schönheit. Es verlangt ihm. Und wieder eine Parallel zu unserem Leben, zu unserem Herrn und unserer Beziehung zu Gott. Gott will, dass wir in Ehrfurcht vor ihm wandeln, dass wir in der Gerechtigkeit wandeln, dass wir ein heiliges Leben führen. Das lesen wir immer wieder in der Bibel, dass wir heilig leben sollen. Weil er heilig ist, sollen auch wir heilig leben. Und so ist hier der König verlangt nach deiner Schönheit. Denn er ist dein Herr und du sollst ihm huldigen. Ja? Die Braut soll ihm Ehre erweisen. Und das, wenn wir das hier jetzt auf die Gemeinde beschreiben, auf uns als Braut, so sollen wir ihm Ehre erweisen und in Ehre vor ihm wandeln. Und hier wird wieder beschrieben die Zeit, wenn wir es so nehmen wollen, nach der Wiederkehr des Herrn auf diese Erde, wo er regieren wird, mit dem Zepter, mit seiner. Dann beschreibt man hier, wie die Tochter des Tyrus kommen mit Geschenken. Die Reichen im Volk suchen deine Gunst. Ja, und das wird, wo der Herr regieren wird, es ist das tausendjährige Reich, werden die Völker seine Gunst suchen. Das haben wir vor kurzem auch von Daniel Siemens nochmal, auch bei WK, gehört, wo der Verwahrung wieder gemacht hat, dass die Völker werden ihm huldigen und Geschenke bringen. Und so ist das hier schon beschrieben. Und hier wird nochmal die Königstochter beschrieben. Die Königstochter ist mit Perlen geschmückt. Sie ist mit goldenen Gewändern bekleidet. Man führt sie in gestrickten Kleidern zum König. Und Jungfrauen folgen ihr, ihre Gespielien führt man zu ihr. Hier ist die Hochzeit sozusagen beschrieben und das Gestalten und die auch das Begleiten. So müssen wir es vorstellen, so wie in einer Hochzeit auch mit vielen verbunden ist. So ist auch hier beschrieben und wie gesagt schon, auch bei der Hochzeit, auch bei der Beschreibung der Braut, ist der Bräutigam das Entscheidende, der König. Ja, und dann kommt noch die Segnungen von dieser Hochzeit oder von diesem Hochzeit mal. Und diese Hochzeit, auf die sich hier der Schreiber konzentriert, wird uns schon in Offenbarung 19 beschrieben. Offenbarung 19, Vers 6. Ja, und eine Ausleger meint, dass der Johannes auch diesen Psalm gesehen hat. Als er die Braut, die Hochzeit des Lammes gesehen hat, hat er diesen Psalm gesehen oder vor Augen gehabt. So eine Auslegung. Wir lesen Offenbarung 19, Vers 6. Und ich hörte etwa wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprach: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Ja, wie im Psalm 45 fragt der Psalmist, dass die Braut sich bereitet soll und geschmückt wird. So steht es hier in Erfüllung. So wird es geschehen. Und es würde ihr gegeben, sich anzuziehen mit schönen, reinen Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Merken wir, wie die Schrift so zusammenpasst. Psalm 45 und diese Stelle aus der Offenbarung. Und er sprach zu mir: Schreibe, selig sind die zum Hochzeitmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind wahrhaftig Worte Gottes. Ja? Und das ist die Hochzeit des Lammes, die, und selig sind die berufen sind. Und das spornt uns an, sich wirklich mit diesen Kleidern zu schmücken in dieser Zeit, in der wir leben, in der Gnadezeit, wo der Herr uns noch gnädig ist. Und so sind dann die letzte Verse, beschreibt er dann die Segnungen von dieser Hochzeit und dann beschreibt, dass diese Segnungen, die er ihm gibt, ewig sein werden. Soweit von mir der Psalm im Grob. Ich wollte mich auch nicht unbedingt ins Detail hineingeben, aber ich habe noch eine gute Anregung für uns, für mich gefunden. Und wenn ich den ganz flüssig lese, bitte vergib mir es, ich habe es einmal durchgelesen oder zweimal und will es euch auch vorlesen. Es ist zu diesem Psalm geschrieben, ich fand das sehr gut, eine Übersetzung aus dem Holländischen, das hätte ich geschrieben. Und er fängt so an: Du, schöner als die Menschensöhne. Du bist schöner als die Menschensöhne. Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet in Ewigkeit. Zittert dein Herz auch? Zittert dein Herz auch, wenn du an den Herrn Jesus denkst? Es geht um ihn in diesem Psalm. Der Dichter spricht seine Bewunderung über den, der er vor sich sieht, aus. Diese Person ist weit erhabener und seine Schönheit über alle Menschen. Ist das nicht vollständig wahr im Bezug auf den Herrn Jesus? Wer ist mit ihm zu vergleichen? Der Jesus konnte von sich selbst sagen: Mehr als Salomo ist hier. Der vortreffliche Mensch ist nichts im Vergleich zu ihm. Der Schreiber des Hebräerbriefs ruft es aus. Schaut aber, wie groß dieser war. Seine Größe zeigt sich am meisten in den Worten der Gnade, die über seine Lippen kamen. Darüber waren die Menschen erstaunt. Doch Gott hat sich über ihn gefreut und ihn gesegnet. Nach dieser Beschreibung seiner persönlichen Anziehungskraft legt der Psalmist ihn ein, seine königliche Würde zu zeigen. Er ist der König, der wirklich das Recht in der Hand nehmen kann, ohne eine verkehrte Entscheidung zu treffen. Er ist der König, der einen ewigen Thron hat. Mag zwar so aussehen, als wäre er jetzt nichts zu sagen hat, doch in Wahrheit hat er das Steuer in der Hand. Gott erfreut sich über ihn als König und salbt ihn über alle, die ihn umringen. Er ist der einzige Sohn Gottes, von dem Gott vor allem, die bei ihm waren, gezeugt hat: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Neben dem König steht seine Frau. Was für ein Vorrecht der Versammlung, der Gemeinde, wie in der Bibel die Frau des Lammes, des Herrn Jesus, genannt zu werden. Ja, Offenbarung 19, Vers 7 ist für uns, wenn wir an den Herrn Jesus glauben, nicht ein enormes Vorrecht, die königliche Herrschaft teilen zu dürfen, die er in Kürze ausüben wird. Ja, und dann kommt der Vers 11, der aufruft, auf das zu hören, was er zu sagen hat, und ihm als Herrn anzuerkennen. Wer kann nach all den genannten Herrlichkeiten Mühe haben, ihm zu gehorchen? Ja? Es ist ein König in seiner Herrlichkeit und er hat das letzte Wort. Und dieser Schreier meint, es mag so auszusehen, als ob er nicht alles in den Händen hat, als ob er nicht herrscht. Doch der Herr hat alles in seiner Hand und er hat das letzte Wort. Und er ist herrlich und er ist der allmächtige und allwissende Gott und unser Herr. Und wie trefflich hier der Schreiber fragt, wer hat noch Mühe, ihm zu gehorchen? Es ist ja selbstverständlich, dass wir diesen Herrn huldigen wollen, ihn anerkennen wollen und ihn auf ihn hören wollen. Ja? Und der Herr segne uns in diesem. Amen.